Wir Christen lieben Geschichten. Seiten in der Bibel, die viele Geschichten enthalten, sind abgenutzt. Und was wir nicht gerne mögen, sind die Seiten, wo die Erklärungen dazu stehen. Die riechen immer noch nach der Druckfarbe. Das kennen wir alle. Wir interessieren uns sehr stark an Begebenheiten aus dem Leben Jesu. Was der Apostel Paulus dazu erzählt, das wird meistens überlistet. So betrifft es auch die Geschichte mit der Apostelgeschichte. Wir lesen sehr gerne, was sich da abgespielt hat. Die ganzen Feuer über den Kopf und diese Jünger, die da in einem kleinen Raum zusammensitzen und dann plötzlich wie besoffen sprechen sie eine andere Sprache. Das tun wir gerne. Was denn der Petrus dazu sagt, da schlagen wir sofort die Seite um. Und deshalb möchte ich nochmal uns vor Augen führen, wie der Apostel Petrus diese Begebenheit auf dem Tempelberg von Jerusalem erläutert. Denn das, was wir erleben, ist nicht das, was wirklich passiert. Wir brauchen eine Unterweisung vom Wort Gottes, um da wirklich in die Tiefe zu kommen, um zu verstehen, was sich da abgespielt hat. Ich lese aus der Apostelgeschichte 2 aus dem Vers 14. Da trat Petrus auf mit den 11, erhob seine Stimme und redete zu ihnen. Ihr Juden, liebe Männer und alle, die ihr in Jerusalem wohnt, da sei euch kundgetan und lasst meine Worte zu euren Ohren eingehen. Allein schon dieser Einstieg zeigt, die sind alle ergriffen von diesem, was sie erlebt haben, was sie gesehen haben. Was sagt Petrus? Petrus sagt, hallo, jetzt mal runterkommen. Jetzt kommt das Wichtigste, nicht was ihr gesehen habt, sondern was ich euch erzähle. Denn diese sind nicht betrunken, wie ihr meint. Ist es doch erst die dritte Stunde am Tage? Vielleicht für die, die diese Geschichte noch nicht gelesen haben, da kam der Heilige Geist auf die Jünger und sie waren so vom Heiligen Geist so intensiv erfüllt, dass sie angefangen haben, voller Begeisterung so zu sprechen, dass die anderen sie so verstanden haben, dass sie besoffen sind. Ich würde mal so fein ausdrücken. Da Nähe würde ich nicht angehen. Und die sagen, irgendeine Kraft hat sie beseelt, dass sie die so verhalten, dass sie ganz anders sind. Und die einzige mögliche Erklärung für die ganze Volksmasse war, die sind besoffen. Und Petrus sagt, nein, das ist nicht der Fall. Und dann kommt dieses. Sondern das ist es, was durch den Propheten Joel gesagt worden ist. Dann zitiert er die Aussage des Propheten Joel aus dem 3. Kapitel, kannst du zu Hause nachschlagen. Und es soll geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott. Da will ich ausgießen von meinem Geist auf alles Fleisch. Und eure Söhne und eure Töchter sollen Weissagen. Und eure Jünglinge sollen Gesichter sehen. Und eure Alten sollen Träume haben. Und auf meine Knechte und auf meine Mägde will ich in jenen Tagen von meinem Geist ausgießen. Und sie sollen Weissagen. Und ich will Wunder tun, oben am Himmel und Zeichen unten auf Erden. Blut und Feuer und Rauchdampf. Die Sonne soll in Finsternis und der Mond in Blut verwandelt werden, ehe der große Tag der Offenbarung des Herrn kommt. Und es soll geschehen, wer den Namen des Herrn anrufen wird, der soll gerettet werden. Also diese Erläuterung ist zentral. Bei der Ausgießung des Heiligen Geistes geht es nicht so sehr darum, dass Gott da von oben auf uns geschaut hat und denkt, ja, die sind irgendwo langweilig die ganze Zeit, sie brauchen da ein bisschen Unterhaltung. Dann haue ich was in ihnen ein, damit es ihnen besser geht. Sondern der Petrus im Einklang mit dem prophetischen Wort aus Joel bezeugt Folgendes. Leute, wir steuern auf die Abschlussgeschichte dieses Universums. Der große Tag des Herrn kommt. Und bevor der Tag kommt, bevor ihr überhaupt in der Lage seid, diesem Tag entgegenzukommen, will ich meinen Geist ausgießen. Die Ausgießung des Heiligen Geistes geschah als eine wichtige Vorbereitung, um diesem Tag, der letzten Tag der menschlichen Geschichte, entgegenzukommen. um dem Herrn entgegenzukommen. Man kann sich vorstellen, also das ganze Bild, die ganze Vorstellung die biblische Vorstellung von der Geschichte ist wie eine Linie mit einem Anfang. Gott hat die Erde erschaffen mit einem Auftrag, mit einem Ziel. Alles hat einen Sinn. Und am letzten Tag dieser Geschichte muss es zur Erfüllung kommen. Gott hat die Erde erschaffen, damit dieses Leben aus der Gemeinschaft mit ihm gelebt wird, aus der realen Gemeinschaft des Menschen, die Kreaturen Gottes und Gott. Materie und Geist werden sich miteinander begegnen. Und die ganze Heilsgeschichte, Propheten, das Alte Testament, Abraham, Isaak und so weiter, Jesus Christus, alles führt zur Erfüllung dieses Ziels. Am Ende der Zeiten soll diese neue Welt entstehen, die Welt der Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott. Und dieses Ende der Geschichte heißt in der Bibel Tag des Herrn. Das ist nicht der Sonntag. Wobei auch diese Ausdrucksweise in der Bibel vorhanden ist, dass die Christen sich am ersten Tag, am Tag des Herrn, getroffen haben. Nein, Tag des Herrn ist so ein roter Faden durch das Alte und das Neue Testament. Das bedeutet, an dem Tag setzt Gott seinen Punkt. Das nennt man Tag des großen Gerichts. Gott wird richten alle Kräfte und Mächte, die gegen ihn gearbeitet haben. Aber bevor dieser Tag kommt, geschah was Wunderbares. Gott hat seinen Geist ausgegossen, damit die Menschen aus diesem Tag gerettet werden. Damit die Menschen in diese ewige Erfüllung der ewigen Gemeinschaft kommen. Dass dieser Plan Gottes, der am Anfang stand, das ist tatsächlich, dass der Plan triumphiert und dass die Menschen in die Ewigkeit hineingenommen werden. Und sie werden nur dann hineingenommen, wenn sie in den Heiligen Geist kommen. Man kann sich vorstellen, der Heilige Geist ist wie ein Boot, auf dem wir in die Ewigkeit schwimmen. Ja, nicht deine Aussagen, nicht deine Überzeugung, sondern der reale Geist. Und diese Ausgießung hat stattgefunden an dem Tag. Vor dem großen Tag des Gerichtes Gottes. Und Gott sagt, auf alle Fleisch gieße ich meinen Geist. Auf alle Fleisch bedeutet, es betrifft nicht nur die Heiligen des Volkes Israel, sondern das betrifft die ganze Erde, alle Menschen. Und da steht, alle werden Propheten. Das bedeutet, dass sie nicht alle zum Team unseres Propheten oder unseres Prophetesteams werden in unserer Gemeinde. Ein Prophet ist ein symbolischer Ausdruck in der Bibel für Geistbesitz. Ein Prophet war nicht so Wahrsager und nicht der, der die Bilder übermittelt hat. Ein Prophet war im Alten Testament derjenige, der eine innige, besondere Verbundenheit mit Gott hatte. Nur einige Auserwählten wurden von Gott berufen, diesen Geist zu tragen. Das heißt, es ist Prophet. Und dann sagt Petrus durch den Propheten Joel, ab jetzt, ab der Ausgießung des Heiligen Geistes, sind alle Menschen Propheten. Aber nicht in dem Sinne, dass sie prophezeien. Alle Menschen sind Träger des Heiligen Geistes. Nicht, weil sie Menschen sind, sondern weil sie sich für Jesus entschieden haben. Aber das bedeutet, diese Bereitschaft, alle Menschen in die Ewigkeit mitzunehmen, diese Bereitschaft ist heute da, auch für dich da. Wenn du zum ersten Mal in diesem Gottesdienst plötzlich dich verirrt hast, dann darfst du fragen, hast du den Heiligen Geist? Also die Frage, glaubst du an Jesus? Da hat Jesus geantwortet, daran glauben auch selbst die Dämonen. Das ist da gar kein Problem, an irgendeine Sache zu glauben. Aber die Frage ist, die Frage, die vom Pfingsten kommt, hast du den Heiligen Geist? Das ist die einzige Frage, die du für dich klären musst, wenn du natürlich in die Ewigkeit möchtest. Also der Geist steht für einen Ausdruck, für eine besondere Verbundenheit mit Gott. Und von dieser Geistbegabung hat Moses damals in der Wüste geträumt. Ich wurde gesagt, auch die prophezeien und die prophezeien. Und da sagte er, oh, ich träume von dem Tag, dass alle Menschen den Geist haben. Möchte doch Jahwe das ganze Volk zu Propheten machen. Dass doch Jahwe seinen Geist auf sie legen möchte. Und wenn Gott diesen Geist ausgießen lässt, und da ein Volk der Geistbegabten entsteht, dann bedeutet das, dass dieses Volk ein Volk der Endzeit ist. Die Gemeinde ist das Volk des Geistes. Die Gemeinde ist das Volk der Endzeit. Die Gemeinde ist das Volk, das die ganze Welt mit dieser Nachricht oder Botschaft konfrontieren lässt. Der Tag des Herrn naht. Bist du bereit? Das ist die Aufgabe, das ist die Botschaft der Gemeinde, als des Volkes der Endzeit. Durch ihr So-Sein, durch ihr Leben bezeugt die Gemeinde die Vergänglichkeit dieser Welt. Sie bezeugt auch gleichzeitig den neuen Beginn, dass das Neue kommt. Es geht nicht um diesen Crash, es geht nicht um dieses bittere Ende, dass böse Gott kommt und alle bestraft, sondern es geht um die Erfüllung des göttlichen Plans. Die Gemeinde bezeugt und nimmt vorweg, was in der Ewigkeit passiert. Das, was wir heute leben, dass jede Kirche, jede Gemeinde Christi lebt, das steht unter diesem Auftrag. Lebt ihr als das Volk der Endzeit, als das Volk des Geistes. Begabt mit dem Heiligen Geist bildete die erste Gemeinde diesen krassen Kontrast zu dem Rest der Welt. Sie hat sich so verhalten, dass der ganzen Welt unmissverständlich klar war, wo liegt die Gemeinde, wo liegen wir. Das war auch das, was am Pfingsten geschehen ist. Alle, die dabei waren und nicht vom Geist besessen, nicht so vom Geist erfüllt waren, denen war es klar, uns fällt etwas. Das ist die Erfüllung mit dem Heiligen Geist, nur das eine will, dass die Menschen begreifen, sie sind nicht im Besitz des Geistes, also sie sind nicht gerettet. Da ging es nicht darum, waren sie human, gut, gütig, auch die guten Werke, das stand nicht im Vordergrund. Im Vordergrund stand, hast du den Heiligen Geist oder nicht? Das ist die letztendliche Frage der Errettung, die am Pfingsten proklamiert wurde. Auch selbst die ganzen Zeugnisse aus der Bibel deuten darauf hin, dass es um dieses Zeugnis gab, um das Zeugnis des Volkes des Geistes. Der Apostel Paulus im 1. Korintherbrief im 13. Kapitel sagt, Leute, die Zungenrede ist nicht zum Vergnügen da. Die Zungenrede ist zum Zeigen, zum Zeugnis für die Ungläubigen. Was will er damit sagen? Er will damit sagen, wir als Gemeinde, wir repräsentieren dieses neue Geschlecht, Menschengeschlecht erfüllt vom Heiligen Geist. Und wie kannst du dich vom anderen unterscheiden? Der andere muss irgendwo spüren und wissen, du bist vom Geist erfüllt. Also die erste Gemeinde lebte durch diese krasse, konkrete Darstellung des geistlichen Lebens. Auch die Zungenrede dient nicht darum, dass ich mich irgendwo pflege, sondern als Proklamation, wir sind erfüllt vom Geist, wir sind geistbegabt. Auch die ganzen Geschichten der Apostelgeschichte, wo Paulus ständig in dieser Konfrontation mit den bösen Mächten lebte und ständig diese Attacken auf sich genommen hat und dass die Gemeinde immer aus der Erfüllung mit dem Heiligen Geist gehalten hat. Das sind Zeugnisse von einer Gemeinde, die das Volk des Geistes gelebt hat. Das war die Philosophie der Gemeinde. Sie lebten in diesem Gefühl, der Herr kommt. Und wenn er kommt, dann passiert etwas Gravierendes, etwas, was nie korrigierbar sein wird. Dann wird den Punkt gesetzt. Den Ablauf der Geschichte findet hier, also das Ende der Geschichte findet hier statt. Und dann beginnt das Neue. Und damit wir ins Neue kommen, brauchen wir Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Darum sagt der Apostel Petrus hier, ja, alle werden prophezeien und wer den Namen gerufen wird, der Name des Herrn rufen wird, der wird gerettet werden. Also hier erleben wir eine Gemeinde, die diese Mentalität des Volkes des Geistes lebt. Und wir erleben hier eine Gemeinde, die diese Erfüllung mit dem Heiligen Geist nicht für sich lebt, sondern sie fragt sich ständig, wie lebe ich in dieser sichtbaren Wirklichkeit? Wie gestalte ich mein Leben? Wie suche ich den Kontakt zu dem Herrn, damit ich diesen Auftrag erfülle? Damit die Menschen der Welt diesen Kontrast spüren. Nicht, dass wir vielleicht anders sind, dass wir uns anders ankleiden, dass wir anderes denken, sondern dass wir den Geist haben. Das ist eigentlich so die Frage, die wir Christen weltweit uns stellen müssen. Das heißt, wir lieben Welt, indem wir von der Welt distanzieren. Das ist die Aussage des Heiligen Geistes. Wir distanzieren nicht nur deshalb, weil wir besser sind, sondern weil wir einen anderen Geist in uns haben. Und nur mit dem Ziel, damit die Menschen sich fragen, warum habe ich den Geist nicht? Und das Ziel dieser Frage ist, warum will ich nicht gerettet werden? Also das heißt, diese Distanz hat keine andere Intention, als Menschen zu Christsein zu laden, als sie anzusprechen, als sie anzuregen, zu sagen, ist das alles, was du in deinem Leben lebst? Ist das alles, was du in deinem Leben erreichen willst? Das bedeutet, die Gemeinde lebt die Mentalität des Volkes der Endzeit. Die Gemeinde versucht sich nicht anzupassen, wohl aus der Angst, dass die Menschen uns irgendwie nicht verstehen. Die Gemeinde lebt nicht diese opportunistische Anpassung. Mal mit Christus, mal mit der Welt, mal mit Christus, mal mit der Welt und dann schaukeln mit Christus und der Welt. Sondern die Gemeinde der Erfüllung mit dem Heiligen Geist war eine sehr souveräne Gemeinde. Sie wussten von Besitz des Heiligen Geistes. Sie haben das erlebt. Sie waren sehr, sehr, sehr entspannt damit umgegangen. Sie wussten, welche Güte Gottes ihnen erlebt. Und sie wussten, welchen Wert dieser Besitz des Heiligen Geistes für sie hat. Und sie spürten auch, wie wünschenswert es für Gott wäre, dass auch die ganze Welt diese Geistesgabe bekommt. Weil es nicht um irgendein geistiges Erlebnis ging. Es ging um die Einladung in die Ewigkeit. Das ist der Wert der Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Und diese Pfingstbotschaft will uns auch heute rütteln. Nicht nur hier in Kraichgau, in Kraichtal, sondern über die ganze Welt. Heute wird gefragt, überall, global, was ist dieses Wesen der Gemeinde? Was macht uns aus? Wann enden wir dieses opportunistische Schaukeln? Wir haben uns hinter der Botschaft der Liebe Gottes versteckt und haben vergessen, die Menschen warten nicht auf die Botschaft der Liebe, die Menschen warten auf den Heiligen Geist. Jesus ist gekommen, um uns in die Ewigkeit zu transportieren, um uns eine neue Welt zu schaffen. Wenn wir selber an diese Welt nicht glauben, wenn wir selber nicht als Volk des Endes, als Volk der Endzeit leben, wie können wir der ganzen Welt zeigen, dass der Herr kommt? Das ist war die Botschaft, die Christen erlebt haben. Das war die Botschaft, die Johannes auch uns vermittelt, sagt, liebt die Welt. Weil auch nicht, was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt lieb hat, in dem ist nicht die Liebe des Vaters. Es geht nicht darum, dass der Johannes gegen die Welt ist, sondern da spricht jemand, der diese zukünftige Welt begriffen hat und gesehen hat und sagt, da sollen wir uns danach müssen wir uns sehnen. Da ist unsere Welt. Denn alles, was in der Welt ist, schreibt der Apostel Johannes, des Fleisches Lust und der Augen Lust und hoffärtiges Leben ist nicht vom Vater, sondern von der Welt. Und die Welt vergeht mit ihrer Lust. Das ist auch ein Zeugnis der Mentalität, in der die erste Gemeinde gelebt hat. Und der Apostel Paulus wurde gefragt, dürfen wir heiraten, dürfen wir nicht heiraten, wie gehen wir mit der Frage? Dann sagt er, da sage ich euch, liebe Brüder, die Zeit ist kurz. Auch sollen die Frauen haben, sein, als hätten sie keine. Und die weinen, als weinen sie nicht. Und die sich freuen, als freuten sie nicht. Und die kaufen, als behielten sie nicht. Und dieser Welt zu gebrauchen, als brauchten sie nicht. Denn dann das Wesen dieser Welt vergeht. Und ich möchte aber, dass ihr ohne Sorgen seid. Oder der Apostel Paulus sagt, er tröstet die Gemeinde und sagt, wir leben in Erwartung der neuen Welt. Wir warten aber auf einen neuen Himmel, auf eine neue Erde, nach seiner Verheißung, in denen Gerechtigkeit wohnt. Darum, ihr Lieben, während ihr darauf wartet, seid bemüht, dass ihr von ihm unbefleckt und tadelig im Frieden gefunden werdet. Also der Apostel Petrus sagt dadurch, Leute, das einzige Ziel, auf das wir alle steuern, ist diese lebendige Begegnung am Tag des Herrn. Da wird unser Leben zusammengefasst. Lebst du in die Vorwegnahme dieses Ereignisses? Beunruhigt dich das? Hat das irgendeine Auswirkung auf dein Leben? Hat diesen letzten Tag des Herrn irgendeinen Platz in deinem Leben heute, in deinen Gefühlen, in deinen Emotionen, in deinen Zielsetzungen? Hat es einen Wert in deiner Lebensplanung, in deinem Umgang mit der Sexualität, in deinem Umgang mit dir selber, mit deinen Finanzen, mit deinen Gedanken, mit deinen Lebensplänen? Hat dieses System ein bisschen Platz für den Tag des Herrn? Ich glaube, dass so Gedanken gingen durch die Köpfe der ersten Gemeinde. Und die Bibel, auch selbst Jesus, lehrte immer, Leute, es geht um eure Haltung. Lebt ihr im jetzigen Zustand dieses Tages, dass er kommt? Ist es für euch real noch heute? Jesus lehrte, ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erde, wo Moton und Rost sie fressen und wo Diebe einbrechen und stellen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo weder Moton noch Rost sie fressen und wo Diebe nicht einbrechen und stellen. Denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Ja, wir fragen, wie lebt man eine Gemeinde aus Leidenschaft? Die Frage ist ja, wovon ist dein Herz erfüllt? Und Jesus sagt, ist dein Herz von dieser Schau in die ewige Perspektive, brennt diese Perspektive in dir? Lebt ihr in der Erwartung, dass ich komme? Seid ihr bereit, das Volk der Endzeit zu sein? Das Volk der Erfüllung mit dem Heiligen Geist zu sein? Damit die Menschen diesen Heiligen Geist neu spüren? Ich gehe nicht darauf näher ein, was das bedeutet im Einzelnen. Aber es geht um diese Grundausrichtung, diese Haltung. Nimm uns wahr als Menschen, die diesen Auftrag haben, die Fülle des Heiligen Geistes spüren zu lassen. Denn der Heilige Geist, über den kannst du nicht erzählen. Eine von der Kraft beseelte Person, sie ist spürbar. Ja? Sie ist spürbar. Einer, der verliebt ist, der muss nicht davon erzählen, dass er verliebt ist, oder? Da sieht man so von seinem Aussehen, wie er sie aussieht, von seinen Begeisterungen, von seinen Augen. Das sprießt aus allen Löchern, ich bin beseelt von der Liebe. Es ist ein Vergleich auch zur Erfüllung mit dem Heiligen Geist. So stelle ich mir das vor, wie diese Gemeinde gelebt hat. Wohl im Bewusstsein, dass die ganze Welt sich danach sehnt, einmal einen neuen Menschen zu sehen, der aus der Kraft Gottes lebt. Das war eigentlich der Auftrag der Gemeinde. Und die Gemeinde lebte sie, weil sie diesen Tag des Herrn ständig vor Augen hatte. Soll diese Haltung uns zu Weltfluchtethos provozieren, zu der Haltung, raus aus der Welt, oder die Welt ist böse? Es geht um was anderes. Es geht um eine völlig umgekehrte Richtung. Dadurch, dass der Geist Gottes in uns dieser Vorwegnahme der Zukunft bewirkt, schafft in uns Freude am Kommenden. Diese Überzeugung, dieser reale Glaube, dass Jesus kommt, dass die Errettung möglich, denkbar und notwendig ist, dass wir nicht deshalb Distanz zur Welt nehmen, dass wir von Menschen fliehen, sondern dass die Menschen spüren müssen, irgendwo muss ein Kontrast sein. Wenn alles verwechselbar mit meinem menschlichen Geist, wozu soll ich dann zum Gottesdienst gehen? Warum soll ich mich für Jesus entscheiden? Aber wenn plötzlich ein verlorener Mensch spürt, der Geist, der in mir bebt, ist nicht ausreichend, um ewig zu leben, dann geht es in seine Substanz. Dann spürt er diese tödliche, höhlische Angst. Ich gehe verloren. Aber nicht dadurch, weil ich ihn bedroht habe, sondern weil der Mensch gespürt hat, ich habe keinen Geist Gottes. Und dann entsteht so eine Sehnsucht, aber ich möchte ihn haben. Warum? Ich möchte in die Ewigkeit. Kein Mensch wird beim gesunden Verstand sagen, Ewigkeit ist mir egal. Das erlebe ich bei jeder Beerdigung. Da wird nicht getanzt. Da wird nicht gepriesen. Jeder von uns wird heulen am letzten Tag und sagen, ich will, dass es weitergeht. Da sitzt in uns diesen Geist des Lebens, der vom Schöpfung her nicht ausreichend ist. Und wer soll das wecken als Gefühl, als Begeisterung bei den Menschen? Keine andere größer als die Gemeinde der Endzeit, als das Volk des Geistes. Und das ist das, was der Apostel Petrus durch diese Erläuterung uns weitergeben möchte. Der Herr möchte noch heute seine Gemeinde erfüllen. Der Herr möchte noch heute seine Gemeinde begeistern von diesem Bild des glorreichen Endes. Es geht nicht um Zusammenbruch eines Weltsystems. Es geht um die Erfüllung unserer Überzeugung. Es geht darum, dass der Herr über allen Mächten und Kräften triumphieren wird. Dass das, was die Christen umgebracht, getötet hat, was gegen Christen gesteuert hat, da erscheint der Herr als Sieger über die ganzen Kräften, was in unserer Welt noch nicht denkbar und möglich ist. Das ist das Ende. Und dann beginnt das Eigentliche. Und der Heilige Geist möchte in uns diese Sehnsucht nach diesem Eigentlichen wecken. Ich möchte dann vielleicht mit einer Hilfe abschließen. Unsere Gemeinde läuft die Aktion in den Hauskreisen volle Kraft voraus. Wie gestalte ich mein Leben aus dem Zeugnis des Heiligen Geistes? Dann möchte für dich auch eine wichtige Hilfe sein, dich zu fragen, hast du in dir mal diese tiefe Sehnsucht nach dem Tag des Herrn gespürt? Das ist eigentlich die direkte Auswirkung der Wirkung des Heiligen Geistes. Fang an, Gott darum zu beten, dass er diese Leidenschaft nach der Begegnung mit dem Herrn schenkt. Ich denke, wenn die Leidenschaft nach der Begegnung in der Ewigkeit in dir brennt, dann öffnet sich in dir Türe, die Begegnung mit dem Herrn schon jetzt zu erleben. Das bedeutet die Mentalität der Gemeinde der Endzeit. Ich bete. Vater, Sohn und Heiliger Geist, in deiner Pracht hast du dich geoffenbart am Pfingsten. Das, was du noch in der Ewigkeit, als die Welt noch nicht existierte, sich vorgestellt hat, was du aus der Liebe deines Herzens erschaffen hast, deinen Traum einer Welt voller Gerechtigkeit aus der Gemeinschaft mit dir, aus der gegenseitigen Liebe, das hast du in Jesus Christus zur Erfüllung gebracht und als Heiliger Geist hast du uns reale Möglichkeit erschlossen, die Tür geöffnet, das auch zu erleben als Menschen. Herr, wir wollen glauben, dass diese Zukunft real ist. Wir wollen glauben, dass die ganze Geschichte, die ganzen Opfer und alles, was in der Weltgeschichte sich abgespielt hat, all das hat eine Ausrichtung auf diesen Tag des Herrn, an dem geoffenbart wird, wie waren die Zusammenhänge, an dem geoffenbart wird, dass du, der Herr Jesus Christus, der Sinn, der Anfang und der Inhalt dieser Geschichte war. Das ist alles verschleiert vor unseren Augen. Wir können nicht alles deutlich sehen. Jesus Christus, aber wir haben dich und wir haben die Kraft des Heiligen Geistes. Herr, wir bitten dich, löse in uns dieses Nachdenken darüber aus, was das für uns bedeutet heute, dass du kommst. Dass wir diesen Auftrag wahrnehmen, als Volk der Endzeit, als Volk des Geistes zu leben. Wege, Räume und Möglichkeiten zu suchen, um sich von deiner Kraft, von deiner Gegenwart erfüllen zu lassen. Wenn wir die Menschen in unserem Gehen, Sitzen, Essen, Schauen, in unserer Lebensgestaltung diese neue Welt wahrnehmen, dass sie die Einladung zu dieser neuen, erschaffenen Welt spüren, dass sie sich von uns angesprochen fühlen. Herr, wir brauchen deine Erfüllung. Erfülle uns du mit diesem Traum, mit dieser Zukunft. Vater, wir bitten dich im Namen deines Sohnes, erfülle uns mit dem Heiligen Geist. Als Gemeinde des Geistes zu leben. Es nie aus den Augen zu verlieren, dass wir von dir abhängig sind. Von dem, dass du kommst und uns segnest und uns erfüllt mit der Kraft deines glorreichen Kommens. Amen.